Herrschaften, diese Ausgabe der Big Show von Sportradar360.de wird euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Achtung, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.
Attention. Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von Sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Rhein-Fahrer Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Dopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Lina Strasser.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys,
this is Michael Schifrin. Salut, c'est Pierre
Garbert. Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Big Show 769, Sportradar 360. Wie legen wir es heute an? Teilweise noch aufgenommen in Wimbledon. Und warum auch nicht? Bin seit Dienstagabend wieder zurück und stelle fest, ja, der Router mag manchmal nicht so richtig. Wir sind aber um nicht wahnsinnig viel umgefallen, außer dann im zweiten großen Teil um ein paar Sekunden noch mit Thomas Wagner und Toni Tomic. Dazu gleich mehr. Wieder die Entscheidung, drei eher längere oder zwei knapp einstündige oder vier knapp einstündige Teile. Ich habe mich wieder für die vier knapp einstündigen Teile entschieden. Es geht los mit Holger Gerz. Und danach Sven Heist, beide ja für die SZ unterwegs. Sven auch noch für andere Outlets. Holger erwische ich in Atlanta. Und da geht es um das große Ganze, wie immer, atmosphärisch, aber auch sportlich. Und Sven dann in Dallas auf dem Weg, im Grunde genommen auch schon nach Miami mit einem Zwischenstopp. Teil 2 dann angesprochen, Thomas Wagner, Alexi Menüsch und Toni Tomic. Sehr, sehr sportlich, also im Grunde genommen rein sportlich, dieser Abschnitt. Und danach noch Axel Goldmann. Bei Axel gab es Probleme, nicht auf Axels Seite, natürlich nicht, aber ich musste meinen Teil mit dem Hotspot aufnehmen. Axel hat meine Fragen hoffentlich trotzdem gut verstanden. Wir sprechen über die WM, wir sprechen über FC Köln-Trainer und wir sprechen auch ein kleines bisschen über Baseball. Dann, nächster Teil, dritter großer Teil, geht los mit dem fluchenden Klassenzimmer. Heute in größerer Besetzung, danach Motorsport mit Eddie Mielke, der schon am Sachsenring ist, Stefan der Voice Heinrich und der große Formel-1-Teil mit Stefan Ehlen. Und dann der vierte und letzte Teil geht los mit Radsport, Christoph Leuchtenberg im Ziel schon, der Donnerstag-Etappe bei der Tour de France. Danach Sebastian Kaiser, Boulevard Kaiser, mit ihm noch aufgenommen in Wimbledon. Dann Neil Oberleitner, unser lieber Freund mittlerweile, zum dritten Mal in der Big Show. Wir haben mit ihm gesprochen in Roland Garros, jetzt eben auch in Wimbledon. Und dann Tennis, aufgenommen Donnerstag in der Früh mit Moritz Lang und mit Marcel Meinert. Die beiden habe ich ja 10 Tage lang auch in Wimbledon gesehen, aber jetzt bin ich schon wieder da, die sind noch dort. Also, machen wir was draus. Komm, Big Show 769. Guten Morgen nach Atlanta, guten Morgen Holger Gerz.
Hallo, guten Morgen, guten Tag.
Holger und ich sprechen am Mittwochnachmittag deutscher Zeit und Holger war am Dienstag zu Gast bei Argentinien gegen Ägypten. Du hast vier Messis gesehen, mehr Messis gesehen sicherlich als diese vier, die du kurz gepostet hast. Jetzt weiß ich nicht, ich bin bekanntermaßen... Ich mag Messi als Fußballspieler, als Mensch kenne ich ihn natürlich überhaupt nicht, aber ich finde es absolut faszinierend. Habe ihn 2 oder 3 Mal live gesehen, aber natürlich nie in einem Spiel, das so wichtig war wie das gestern. Ich weiß nicht, wie viel du in Katar gesehen hast von der Weltmeistermannschaft, aber ist das nur Messi dann an so einem Abend wie am Dienstagabend in Atlanta, kulminiert dann alles eben in diesem 2:2 in diesem Fall? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ist schon tatsächlich viel Messi, ne? Wenn man sieht, dass der Elfmeter ihm ja auch immer wieder, den er vorher geschossen und verschossen hat, dass ihm ja auch immer der Elfmeter hingelegt wird, schieß mal. Und wir wissen ja alle, dass Messi vieles kann, aber er ist kein überragender Elfmeterschütze. Diese Mannschaft ist natürlich in vielen Teilen Messi und gestern auch wieder in vielen Teilen Messi gewesen. Und ja, am Ende würde ich schon sagen, der hat mittlerweile natürlich auch nicht mehr die Laufkraft, die er mal hatte. Und man merkt schon, dass er Verschnaufpausen hat, aber ich glaube, dass die Verabredung der Mannschaft mit ihm ist, wir tun alles für dich und du entscheidest uns dann das Spiel. So machen wir das. Und das funktioniert ja oft auch. Er hat ja gestern das Spiel ganz wesentlich entschieden. Also das ist schon faszinierend, dass natürlich die Argentinier dann auch wirklich imstande sind, dieses Momentum abzurufen, wo du merkst, so 2:0 für Ägypten, jetzt passiert was. Und dann passiert was, dann wird dieses ganze Stadion elektrisiert. Hat man auch selten so gesehen. Und dann, dass sie es dann natürlich noch hingebracht haben in der regulären Spielzeit, ist natürlich enorm. Aber es ist Messi und es ist, du hast ja gesagt, 4 Messis gesehen. Ich habe, glaube ich, gestern wieder 10.000, 20.000 Messis gesehen. Jemand, der jeder... Ich habe mich gestern auch gefragt, weil mich auch viele angesprochen haben, die Popularität dieses Menschen ist ja wirklich immer wieder aufs Neue greifbar und unermesslich, um im Thema Messi zu bleiben. Da sind das Stadion, du hast dann 30.000 Argentinier, davon haben 28.500 das Messi-Trikot an, die ganzen Straßen voller Messis, in Katar war es genauso. Ist schon ein Ereignis, das zu erleben. Und dann spielt er ja auch. Das ist ja keine Erinnerung an irgendwelche Zeiten. Der kommt ja dann auf den Platz, der spielt ja dann auch und schießt natürlich auch noch dieses sehr entscheidende Tor. Das ist eigentlich unglaublich.
Reinhard Fendrich, den du auch kennst, ich weiß nicht, ob du ihn schätzt, aber hat irgendwann mal gesagt, als Austria 3 da auf Tour gegangen sind, diese Lieder gehören gar nicht mehr uns. Diese Lieder gehören dem Publikum. Wir haben sie irgendwann mal geschrieben, Wolfgang Ambros, er und Georg Danzer. Ich habe den Eindruck, Messi gehört auch ganz Argentinien. Genauso wie wahrscheinlich Ronaldo ganz Portugal gehört, aber natürlich, da fehlt dieser Weltmeistertitel. Er selbst sagt ja, okay, Europameisterschaft 2016 ist eben good enough. Aber ist dieser Eindruck, ist Messi jetzt, ist er einfach auch in dieser Hinsicht etwas anderes, weil jeder Argentinier Anspruch auf ihn erheben darf?
Das ist so. Ja, jeder Argentinier darf Anspruch erheben auf ihn. Du siehst hier Familien, die hierher gereist sind, das war in Katar ganz genauso, argentinische Familien, die hier was gemietet haben, alle in Messi-Trikots, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Hund, tatsächlich auch ein Kündchen dabei, Messi-Trikot, unvorstellbar, der gehört allen. Und dann ist es sportlich natürlich auch so, dass du natürlich hier erlebst, dass diese neue Generation von Spielern auf sich aufmerksam macht, Haaland oder die bisher noch nicht so richtig gesehene Generation wie Kane, die spielen das alles wunderbar, alle Stars hier liefern ab, wie die jungen Leute sagen. Und der Messi sagt sich, ja, mach das mal, aber ich bin immer noch der Torschützenkönig und ich bin in allen Rankings trotzdem noch vorne. Ihr könnt das alles wunderbar machen, ihr könnt alle, sehe ich alles, respektiere ich alles, aber die Nummer 1 bin ich. Und dann lege ich eben noch einen nach. Ich lege dann eben noch einen nach. Ich weiß, ich hatte gestern Vorlage, wenn die ihm zugeschrieben wird, wenn ich nicht so, muss ich nochmal schauen.
Ich glaube, das erste Tor wird ihm zugeschrieben, ja. Ich
glaub, gut, dann hat er natürlich jetzt auch, dann wissen wir natürlich, dass er nicht nur der beste Torschütze ist, sondern auch, wie wir genau in die Statistiken reinschauen, mittlerweile auch der beste Assist, also der beste Vorbereiter der WM-Geschichte, gleich auf mit einem gewissen Fritz Walter aus Kaiserslautern. Die haben jetzt beide 9 Assists in den Rankings.
Boah, dass wir zu Fritz Walter heute kommen, fantastisch.
Das ist sehr lustig, weil neulich war nicht wir kommen zu Fritz Walter, sondern es war tatsächlich so, dass ich bei Sport, bei Fox dieses Spiel, das vorherige Spiel gesehen habe, gegen Kap Verde. Und da schlug er den Eckball, Messi, zum 3:2 und dann wurde ihm der ist zugeschrieben, dafür spielt er wieder aberkannt und dann sagte der Reporter bei Fox, sprach auf einmal von Fritz Walter und wir alle schauten uns an, was ist denn das mit Fritz Walter, und da erfuhr ich erst, dass bisher Fritz Walter derjenige gewesen war, der die meisten Vorlagen gegeben hat bei Weltmeisterschaften, war mir vorher auch nicht bewusst.
Herrlich. Vorlage, Achtung, ganz harter Themenwechsel, aber wir haben ja auch viel über die Olympischen Winterspiele gesprochen. Okay, die nordische Kombination ist Geschichte, das hat sich angedeutet. Was ich jetzt vielleicht auch angedeutet habe, aber was mich dann doch sehr überrascht, ist die Ankündigung, dass russische Sportler wieder, zwar unter wahrscheinlich Hanebüchern an etwas härteren Auflagen, nämlich mehr Dopingtests, teilnehmen dürfen. Und da sagt die neue IOC-Präsidentin, Kirsty Coventry, dass das einer inneren Logik oder dass das der Logik des IOC folgt, weil man ja Sportler nicht dafür bestrafen kann oder sollte, was die Regierungen tun. Jetzt dachte ich, dieser Anruf von Trump bei Infantino öffnet die Büchse der Pandora, aber ich weiß jetzt gar nicht, was da kritischer zu bewerten ist, Holger. Hilf mir bitte.
Ja, ich habe das gestern auch so am Rande mitbekommen. Man wird ja von einem zum anderen geschleudert hier. Also sagen wir mal, der Weltsport feiert im Moment ganz, ganz große Tage. Gerade die beiden großen Institutionen FIFA und IOC stellen sich so dar, wie sie wahrscheinlich dann auch sind. Ja, es ist alles part of the game. Es ist keine Frage von Moral. Es ist, man macht das, was man machen kann. Ja. Wenn wir das... Für mich ist es vollkommen unverständlich, warum die Russen wieder bei Olympia teilnehmen dürfen. Es ist das völlig falsche Signal. Es ist für viele andere auch das völlig falsche Signal. Es ist, wenn man die Sportler reinhört, das falsche Signal. Es ist ein Angriffskrieg. Jeden Tag werden Leute umgebracht, jeden Tag werden Häuser bombardiert. All dieses hat sich nicht verändert. Und das IOC sagt jetzt, na, das ist eigentlich wurscht, die können mitmachen. Die Sportler allein, sagt das IOC, die Sportler sind ja keine Kriegsherren. Das stimmt ja auch nicht, wenn man dann bei den Sportlern redet, merkt man ja auch, dass das Propagandisten sind. Und wir wissen ja alle, dass das wieder auch zur Propaganda in Russland genutzt werden wird, dass sie eben wieder dabei sind. Aber das ist, müsste man jetzt wirklich ganz tief tauchen, hat was zu tun mit den Verstrickungen im Hintergrund, hat was zu tun mit der Machtposition, die Russland immer noch hat im Sport. Ist jedenfalls ein Sündenfall, würde man sagen. Es beschämt einen, diese Situation zu erleben, dass die wieder dabei sind. Das ist, etwas anderes kann man dazu nicht sagen. Und das Zweite ist natürlich die Diskussion mit Trump und Infantino. Da überrascht mich übrigens auch, also nochmal zurück, wir haben ja darüber gesprochen, es ist ein Sündenfall. Trump ruft an, sagt, das muss verändert werden. Die Politik greift ein in den Weltfußball. Sowas hat es noch in der Form nie gegeben. Es ist unfassbar, ja. Und ich stelle aber wieder fest, mein Gott, die Leute reden fast nicht mehr drüber. Es ist wieder, wird zur Tagesordnung gegeben. Das merkt man schon, ja, es wird zur Tagesordnung übergegangen. Es wird das nächste Spiel, es passiert dieses Ereignis, das Ereignis. Darauf verlassen sich natürlich die bei Großveranstaltungen immer, dass man sagt, etwas passiert und dann kommt das nächste sportliche Ereignis, war natürlich der fantastische Messi, das ist klar, es kommen dann die Entscheidungsspiele. Aber nochmal, schreiben wir es nochmal fest, was hat dort stattgefunden? Dort hat stattgefunden ein Angriff, ein Anschlag auf die Integrität des Fußballs von Trump mit Beteiligung oder zumindest ohne Gegenrede von Infantino, der ja auch noch, das hätte ja auch noch viel weiter gehen können. Stell dir mal vor, die Belgier verlieren dieses Spiel und gehen dann weiter vor Gerichte und versuchen das gerichtlich auszufechten. Dann hast du im Prinzip einen Weltmeister am Ende mit dem Sternchen, wo du gar nicht weißt, ob der Weltmeister ist. Ja, da ist noch am Ende, das ist das Schlimmste noch an dieser Weltmeisterschaft vorbeigegangen. Aber es bleibt das Schlimmste, es ist nicht vorbei, es hat stattgefunden. Es bleibt der Eingriff Trump auf den Weltfußball. Und dass man da jetzt wieder zur Tagesordnung übergeht, hier bei der FIFA allein schon, klar, das verstehe ich, das müssen die ja so machen, aber dass man auch draußen berichterstattungstechnisch jetzt einfach so tut, als wäre es das nicht gewesen, das finde ich schon, das macht mich nahezu fassungslos, ja. Also ich finde das schon hier, was hier stattgefunden hat, ist ohnegleichen in der Geschichte und muss auch so behandelt werden und muss natürlich auch aufgearbeitet werden. Also für mich ist es auch so, dass Infantino nicht im Amt bleiben kann, aber wir werden sehen, wie das in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht.
Also viele Dinge, die du ansprichst, wären genau meine Frage gewesen. Ich war in England die letzten Tage. Da fand ich, dass egal bei welcher TV-Station schon sehr klare Worte dafür gefunden wurden. Ich fand auch ehrlicherweise Jürgen Klopp hat da nicht um einen heißen Brei herumgeredet. Vielleicht siehst du vielleicht anders. Ich sehe nicht alles vom Klopp, aber auch der DFB, ja gut, ich meine, das ist der Klassiker, ja, fordert lückenlose Aufklärung. Ja, mein Gott, wird es nicht geben, ja, bei aller Liebe. Aber es ist ja quasi unmöglich und wir wissen es ja auch, es ist unmöglich, Infantino aus diesem Amt zu bekommen, weil er, wie hat Hajo Seppelt vor kurzem gesagt, halt dann irgendeinem Mini-Verband einen neuen Mannschaftsbus hinstellt und so die Kinder schneller zum Training fahren können. Und bam, hat er die Stimme dieses Minilandes, das gleich viel Gewicht hat wie Frankreich oder Deutschland oder Brasilien oder Argentinien. Also es ist, und das ist es, es ist komplett aussichtslos, Holger. Und das macht mich fast ein kleines bisschen wütend.
Ja, es macht wütend, klar macht es einen wütend, aussichtslos. Wenn die Europäer zusammenstehen würden und sagen würden, wir bilden eine Front mit der UEFA gegen die FIFA, wäre das stimmtechnisch vielleicht immer noch aussichtslos, wäre aber natürlich trotzdem ein enormes Statement. Ja? UEFA und FIFA konkurrieren ja sowieso und sind nicht gerade im besten Einvernehmen unterwegs, das wissen wir. Es ist von der Wirkung her ist es fatal. Man merkt es übrigens, hat es auch bei dem Spiel gestern wieder gesehen, dass der Ägypter sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, das ganze Turnier ist gefixt. Ja. Da kann jetzt passieren, was will. Jeder wird sagen, die Entscheidung gefällt mir, das Turnier ist manipuliert. Ja, da kann man sagen, okay, warum wird er das sagen? Weil Gianni Infantino alles dafür getan hat, diesen Eindruck zu erwecken. Danke, Gianni Infantino. Ja. Das wirkt sich schon natürlich auf das aus. Ich habe gestern irgendwie so einen lustigen Tweet gelesen, da wurde der Elfmeter für Brasilien gegeben, im Spiel Brasilien gegen Norwegen, und dann sagte jemand, Elfmeter für Brasilien, mal schauen, was passiert, wenn der norwegische König jetzt anruft. Ob die Entscheidung bestattet. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite in Anführungsstrichen lustig, auf der anderen Seite ist natürlich da tatsächlich die Büchse der Pandora geöffnet und der Einfluss der Politik auf den Fußball ist festgeschrieben. Du hast recht, es wird schwierig sein, den Infantino aus dem Amt zu bringen, eben weil er diese Stimmen so verteilt, wie er sie verteilt, beziehungsweise die Stimmen sichert, wie er sie sichert, das ist richtig. Aber die UEFA als mächtige Institution im Fußball kann das nicht schweigend zur Kenntnis nehmen. Wir haben jetzt sechs von den acht Viertelfinalisten sind Europäer. Das ist eine enorm starke Bilanz. Da muss man danach überlegen, was man macht. Das hat man aber schon einmal, die Möglichkeit hat man schon einmal gehabt. Das war, als die Diskussion darüber war, ob jetzt die USA Grönland übernehmen wollen vor ein paar Monaten. Und da wäre ja möglicherweise der Teilnehmer, damals war Dänemark noch möglicherweise Teilnehmer der Weltmeisterschaft, das stand ja noch in Rede, dass die vielleicht teilnehmen. Dann hat man auch überlegt, wie geht man denn damit um? Und dann sagte jemand von DFB, Oke Göttlich, der Vizepräsident, naja, lass uns doch mal er hat nicht gesagt, wir müssen es boykottieren, er hat gesagt, man muss doch in so einer Situation zumindest mal über einen Boykott nachdenken. Hat nur gesagt, darüber nachdenken. Nur mal einfach die Diskussion. Das hat dazu geführt, dass von Klingbeil bis Straten, von der Bild-Zeitung bis sonstigen Vereinsfürsten gesagt haben, Gottes Willen, niemals boykottieren, das geht überhaupt nicht, der Fußball, du kennst ja die Diskussion, darüber wird nicht gesprochen in so einer Situation. Und das ist das in sich geschlossene System. Ich bin selber auch bin gespannt oder werde das betrachten, was passiert. Weil was jetzt hier passiert ist, das muss man sagen, bei dieser Weltmeisterschaft muss man festschreiben, das muss man feststellen, ist unsäglich. Ein unsäglicher Anschlag auf, wie die Bild neulich schrieb, unseren Fußball. Ja, da hat sie recht, auf das Spiel. Und wenn das Spiel in dieser Weise beschädigt wird, weil man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass das Spiel die Linien legt, an denen entlang man spielt, dass das Regelwerk des Spiels gilt, sondern das Regelwerk der Politik darauf eingreift, dann ist das Spiel tot. Das muss man auch klar sagen.
Ja, du hast Toni Innauer zitiert in deiner Seite 3, die heute gekommen ist. Und Toni Innauer hat, ich meine, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wenn jemand immer recht hat, dann Toni Innauer. Und da meinte eben, also sinngemäß, das Schöne am Sport ist, der Spitzensport ist faszinierend, die Faszination besteht in seiner Überschaubarkeit. Wird von Spielregeln garantiert, ja. Aber wenn jemand natürlich Spielregeln, und jetzt ist es nicht mehr Toni Innauer, jetzt sage ich es, wenn jemand Spielregeln wurscht sind, dann können wir es nicht ändern, sondern können nur fassungslos davorstehen. Und ich glaube, ich fürchte auch, in einer Woche redet niemand mehr drüber. Und wenn man hier in München, im letzten Jahr war es dann, als hier das Champions-League-Finale war, wenn man da Richtung Allianz Arena geradelt ist, dann haben sich ja doch ein paar wahrscheinlich junge Menschen dazu entschlossen, irgendwo auf irgendeinem Pflasterstein Fuck UEFA drauf zu sprühen. Es gibt an der UEFA sicherlich viele Dinge, die man nicht toll finden kann. Auch dieses Kommerzdenken, das ja nicht nur in der FIFA so ist. Nur verglichen mit der FIFA, ja, ja. Also da ist mein Geld bei Alexander Čeferin und bei der UEFA, weil das scheint mir doch berechenbarer und seriöser zu sein.
Natürlich, das ist absolut so. Klar, Geld machen die alle, das ist ja auch klar. Der Fußball ist eine Geldmaschine, aber selbstverständlich bewegt sich die UEFA da in den Regeln des Fußballs. Das hat sie auch immer getan, das ist klar. Und da gibt es einen Riesenunterschied zwischen UEFA und FIFA. Deswegen mache ich auch, wenn man mal auf die Verbände draufhaut und sagen viele Leute immer, ja, IOC, FIFA, UEFA, das ist doch alles dasselbe. Nee, ist es nicht. IOC und FIFA, da gibt es große Nähen. UEFA ist da schon verlässlicher. Übrigens auch IOC und FIFA, wenn wir drauf schauen, auch die FIFA hat ja zwischendurch jetzt mal wieder eine Entscheidung gefällt, dass Russland zurückkommt ins
zumindest U15, glaube ich, oder?
Ja. Richtig, genau. Also auch da wird natürlich der Weg geebnet. Und es ist alles ganz, das macht einen fassungslos, dieses Fehlen von ja, nennen wir es Moral, dieses Fehlen letztlich, ist es ein Fehlen von Fairness in den großen Sportinstitutionen, das macht einen fassungslos. Und wir werden es sehen, welche Folgen das hat im Fußball, von den Institutionen her, ob die UEFA etwas macht, ob es eine Widerstandsbewegung gegen Infantino gibt. Wir wissen ja auch noch nicht, wie das jetzt weitergeht, aber ob Trump sich nochmal einschaltet, das ist ja alles möglich. Der Mann ist ja völlig unkontrollierbar. Kann ja durchaus sein, dass da noch was von ihm kommt. Aber das als Signal für die Leute ist es fatal, was da passiert ist. Denn das andere, das habe ich heute auch nochmal aufgeschrieben, es fiel mir auch so auf, dieser Fußball hat ja immer noch diese enorme Kraft. Ne? Du siehst ja auch, wir leben in einer Welt, wo es die von Schein zusammengehalten wird. Wir sehen im Twitter irgendwelche lustigen Videos und können die gar nicht mehr weiterleiten, weil wir gar nicht wissen, ob das wirklich alles ein richtiges Video ist oder ob die Katze in Wirklichkeit gar kein Trikot von Belgien anhat, ob das alles nur gefaked ist. Ja. All dieses, ja, irgendwelche zusammengeklebten Bilder, also ich als Mensch, der da auch so reingewachsen ist ins Internet, stehe da jetzt fassungslos davor, weil die ganzen lustigen Sachen ja gar nicht lustig sind und gar nicht echt sind. Und dann ist es die große Qualität vom Fußball, das merkst du hier ja auch. Du siehst etwas, du sitzt im Stadion oder am Fernseher, du siehst, Messi nimmt den Ball gegen Kap Verde aus der Luft an, wie man es eigentlich gar nicht kann, als hätte er einen Magneten irgendwie am Knöchel, nimmt ihn an. Und macht eine kleine weitere Bewegung, setzt ihn dann ins Tor. Das ist alles echt. Haaland, der tatsächlich so aussieht, als wäre er gar kein richtiger Mensch, sondern irgendwie so ein Avatar, ist aber auch echt und erledigt dann Brasilien. Kane spielt, wie er beim FC Bayern spielt, eine Maschine mit einer Torschusstechnik, die ihresgleichen sucht. Das ist alles echt, das findet wirklich statt, das ist nicht gefaked, das ist nicht von, obwohl es so perfekt ist, als wäre der Computer beteiligt, er ist eben nicht beteiligt. Ja. Das ist das Tolle am Fußball, was mich auch immer wieder aufs Neue berührt und begeistert. Und das hat was mit Echtheit zu tun. Und wenn da irgendwelche Einflüsse von draußen kommen, irgendwelche Menschen, die da irgendwie dran rumdrehen, irgendwelche Politiker wie Trump, die überhaupt keine Ahnung vom Fußball haben, aber so tun, als wären sie auch die Helden des Fußballs, die sagen, das ist hier alles orchestriert, das ist genau wie seine Wahl, die angeblich gekaufte Wahl, auch das ist natürlich eine Lüge, das wird alles zusammengemischt. Wenn die Echtheit und Schönheit des Fußballs zusammengebracht wird mit dem Dreck von Trump, dann ist eine Grenze überschritten. Und wir werden sehen, was daraus folgt. Ja.
Ja, eine Sache vielleicht dazu noch, weil du die Echtheit ansprichst, wer gesehen hat, Luis Diaz nach dem Spiel gegen die Schweiz, nach dem Ausscheiden, und er ist ja nur ein Beispiel dafür, weil es ja viele Leute machen, aber das mag ich dann halt auch am Fußball. Du siehst, da sitzt ein erwachsener Mann, der so viel erreicht hat in seinem Sport, der finanziell, der muss nie mehr arbeiten, aber dem ist das so wichtig, dass er, oder es wäre ihm wichtig gewesen, weiterzukommen, der sitzt da und weint Und das, diese Emotionen, klar, wenn irgendjemand Olympiasieger wird, auch. Aber da finde ich den Fußball halt schon auch noch am stärksten, weil am Ende des Tages ist denen das alles halt am wichtigsten. Und Fußball ist ja dann auch die einzige Sportart, wo du nicht drum betteln musst, dass die Spieler mitmachen. Ja, in der Handball-Nationalmannschaft in Deutschland muss der Nationaltrainer in Kiel anrufen, ja, kann ich jetzt euer Mittelmann, boah, ja, aber der hat schon so viel gespielt, und der lässt mal eine WM aus. Im Fußball undenkbar. Und das liebe ich beim Fußball auch. Wollte ich noch mal anmerken.
Das ist absolut richtig, ja. Habe ich noch gar nicht, das stimmt total, ja. Das ist, ich habe den gestern nicht gesehen, den Luis Diaz, weil ich da unterwegs war. Aber du hast recht, da reden wir jetzt über echte Emotionen. Und ja, all das ist ja so, ne? Das ist ja, was wir immer wieder gesagt haben, vorher auch, wird die WM das überstehen und so weiter. Nein, der Fußball hat eine enorme Größe, er hat eine enorme Kraft, er gibt den Leuten etwas, und es muss verhindert werden, dass das auch noch beschädigt wird. Das muss wirklich verhindert werden. Der Fußball ist wirklich die, wie steht bei Garrincha auf dem Grabstein, er war die Freude des Volkes. So, und der Fußball ist natürlich die Freude der Menschen, und es muss verhindert werden, dass es befleckt wird.
Abschließend, Holger, ich weiß nicht, wie viele Matches du schon live gesehen hast, aber jetzt musst du ganz tief in deine Glaskugel blicken. Hast du das Gefühl, dass du den Weltmeister 2026 schon live in einem Stadion gesehen hast?
Ich habe überhaupt kein Gefühl, wie das Ding ausgeht. Null. Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde immer gefühlt immer noch sagen Frankreich. Auch gerade, weil sie dieses Spiel gegen Paraguay hinter sich gebracht haben. Spanien hat mich nicht so überzeugt bisher. Da wäre ich, von denen hatte ich mehr erwartet. Vielleicht sind die aber auch noch zu jung. Wir verabschieden uns dann vielleicht von solchen tapferen Mannschaften wie der Schweiz jetzt demnächst. Ja, aber dann hast du immer noch Argentinien und England. Ja. Im Topf. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. England hat mich überzeugt gegen Mexiko. Da merkt man natürlich auch, dass so ein Thomas Tuchel, ja, der so viele Probleme in der Liga hat, du merkst halt unheimlich, wie der auf den Punkt, ja, auf den Punkt da ist und alles macht, dass diese Mannschaft funktioniert. Nochmal 500 Gramm, glaube ich, abgenommen hat, noch ein bisschen verhungerter aussieht, irre, ja. Aber du merkst auch, welche Verbindung, welche Connection zwischen ihm und der Mannschaft da sind. Ne? Als Gegenbild übrigens zu Nagelsmann, wir müssen nochmal die Diskussion jetzt nicht wieder aufmachen mit Deutschland, die da mit den Frauen und Müttern herumradeln. Ja? In dem Moment muss man präsent sein bei der Welt, also muss man fokussiert sein auf das. Und das ist natürlich der Thomas Tuchel bei seinen Mannschaften immer gewesen. Aber vielleicht funktioniert er so als Turniertrainer gerade auch deswegen besonders gut. Also England traue ich total viel zu. Weiß nicht. Also wenn man sagt, rechnen wir Norwegen raus, rechnen wir die Schweiz raus, die anderen haben Möglichkeiten. Aber selbst bei Norwegen wäre ich übrigens nicht so sicher, dass die nicht noch ein bisschen weiterkommen können. Das Allertollste wäre ja, wenn wir anfangen mit Trump und jetzt vielleicht aufhören mit Trump, das Allertollste wäre, wenn die einzige Föderation in Europa, Norwegen, angeführt von der ehemaligen Spielerin Lise Klovenes, die einzige Föderation in Europa, die sich gewagt hat, etwas gegen diesen ganzen Irrsinn zu sagen bisher. Klovenes, tolle Frau. Wenn die am Ende miteinander im Finale in Kontakt gebracht werden. Donald Trump muss sich mit Norwegen und Lise Klaveness auseinandersetzen. Und möglicherweise die Norwegen den Weltpokal überreichen. Was für eine Geschichte wäre das? Dazu wird es nicht kommen, so stark sind sie nicht. Aber viele andere haben die Möglichkeit. Ich würde trotzdem immer noch sagen, leicht um 2% nach vorne würde ich immer noch sagen, mein Turnierfavorit ist Frankreich.
Holger Gerz. Danke dir, Holger. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 769.
Werbung.
Herrschaften, wir sind im Viertelfinale angekommen beim größten Fußballturnier der Welt und am Samstag steht uns ein absoluter Schlager ins Haus in Miami, Norwegen gegen England und natürlich hat Bet365 Sportwetten die akkuraten Quoten dafür. 3,6 gäbe es für einen Sieg der Norweger bei Bet365 Sportwetten. 2,0 ist die Quote der Engländer, sind doch recht klarer Favorit und 3,5 die Quote bei Bet365 Sportwetten für ein Unentschieden. Boah, ist das schwierig. Ich sehe Norwegen vorne. Einfach for the sake of it. Man weiß es nicht. Was man weiß, zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Jetzt geht es nach Los Angeles, es reicht irgendwann mal jetzt.
Herrschaften, es ist die Big Show 769 und was freue ich mich, dass ich irgendwo in der Mitte von Texas, vielleicht auf dem Weg nach Arlington, vielleicht aber auch nicht, Sven heißt mal wieder zu Gast habe. Grüß dich, Sven.
Es ist tatsächlich die Mitte von Dallas, Mitte von Texas, also Dallas, und weil heute kein Spiel ist, ausnahmsweise mal zu Hause. Grüß dich, lieber Jens.
Außen. Ich habe gerade vorhin mit Holger Gerz gesprochen und der hat eine Bestandsaufnahme von Thomas Tuchel gemacht und hat gesagt, Thomas Tuchel scheint nochmal 500 Gramm abgenommen zu haben, weil er so investiert ist in diese Mannschaft. Du warst bei dem Spiel dabei, das nach allgemeinem Dafürhalten, vor allen Dingen, ich komme gerade aus Wimbledon zurück, vor allen Dingen dort als das bislang Beste dieser Weltmeisterschaft geadelt wurde. Wie war es im Azteca?
So wie halt ein Spiel im Azteca ist. Ne? Ich glaube, das Stadion spricht für sich mit seinem ganzen Zauber, den man dann irgendwie nachvollziehen kann, wenn man dann dort ist, diese faszinierende Größe, dass sich irgendwie daraus ergibt, dass es halt einfach so ein sehr weites und symmetrisches Stadion ist. Dann hast du das Dach darüber, das Gefühl, überhaupt gar keine Stützen hat, so ein bisschen fliegend ist, und dann natürlich die Fans, diese 80.000 nahezu ausschließlich Mexikaner, die dann natürlich für die entsprechende Atmosphäre sorgen. Und wenn du dann noch einen Gewitterguss hast auf nahezu 2.440 Metern, dann hast du irgendwie das Gefühl, dass ein paar Faktoren zusammenkommen, die dafür sorgen, dass so ein Fußballspiel halt am Ende fast ein Monumentalwerk ist. Und das ist, glaube ich, erst in jeglicher Hinsicht geworden.
Ich habe die steile These aufgestellt, dass dieser Regenguss für die Engländer nicht schlecht war, weil ich mir gedacht habe, je kühler, umso besser. Aber auf der anderen Seite, war es dann extrem schwül? Wie waren die Verhältnisse wirklich bei dem Spiel dann?
Ja, fast britisch halt, wenn diese Höhe nicht gewesen wäre. Ich glaube, dass das einfach das ganze Setting zu dieser einzigartigen Dramaturgie des Spiels beigetragen hat. Und am Ende, glaube ich, war das Wetter als solches weniger entscheidend dafür, als einfach natürlich die Höhe und welche Widerstandsfähigkeit diese englische Mannschaft würde diesen Tag beweisen können. So, was die Mexikaner vorhatten, war ja von Beginn an klar, dass sie halt versuchen, die Engländer zu überrumpeln und diesen Heimvorteil halt gnadenlos auszunutzen. So spannend ist es natürlich geworden, als die Engländer mit zwei Toren in Führung gegangen ist. Da hast du gesehen, dass die Mexikaner immer noch die Moral haben und auch den Glauben, zurückzukommen. Und als sie dann den Anschlusstreffer erzielt haben, hast du natürlich gespürt, dass diese Partie in jegliche Richtung kippen kann und dass irgendwie ein großes Fußballspiel am Entstehen ist. Für England ging es dann natürlich dann darum, einfach so diese Eigenschaften, die man sich jetzt seit WM 2018 aufgebaut hat, diese enorme Resistenz, diese Widerstandsfähigkeit, auch einfach unter widrigsten Bedingungen an sich selbst zu glauben, irgendwie dann abzurufen. Und ihnen ist ja dann alles abgefordert worden, also sowohl mit dem Platzverweis, als auch dann mit dem 2:3 mehr als 45 Minuten in dieser dünnen Luft in Unterzahl. Das ist natürlich nahezu unvorstellbar, das durchzuhalten. Und daran hat dann natürlich auch Thomas Tuchel seinen Anteil, weil er aus meiner Sicht, wie ich finde, dann ideale taktische Eingriffe hatte, um seine Mannschaft maximal zu unterstützen.
Wie habe ich es gehört? Wie gesagt, ich war in London, mein Host hat sich den Wecker gestellt für 1 Uhr früh, dann steht er um 1 Uhr früh auf, merkt, hoppla, das Spiel ist um eine Stunde verschoben worden, dann ist er um 2 Uhr früh rausgegangen. Und dann hat aber irgendein Kommentator gesagt, ich weiß nicht, ob es in der BBC war oder bei ITV, okay, 3 Lions, 26 Heroes, das fatal an 1998 erinnert, als David Beckham ausgeschlossen wurde, da ging das ein bisschen anders. Aber darf man irgendjemand herausnehmen aus dieser englischen Mannschaft, der dich vielleicht sogar ein bisschen überrascht hat, nach all dem, was du in dieser Saison gesehen hast, und du hast ja unfassbar viele Premier League-Spiele gesehen, wo du sagst, okay, der Junge, der hat mich da echt nochmal ein kleines bisschen, ein paar Prozent überrascht.
Das Team. Ich glaube, man kann da keinen Spieler rausnehmen, so wie diese Partie verlaufen ist, sondern der, wo natürlich in gewisser Weise dahinter steht, ist Gareth Southgate, der auf genau diese Tugenden von Beginn an in seiner Amtszeit Wert gelegt hat. Und Thomas Tuchel war so intelligent, genau das vorzuführen und mit seiner eigenen Note vielleicht da noch ein bisschen abzumischen. Aber die Engländer haben, glaube ich, im Vergleich vielleicht auch zu den Deutschen, der ist am offensichtlichsten, halt verstanden, welche Eigenschaften es benötigt, um bei diesen Turnieren erfolgreich zu sein. Vielleicht in Nordamerika mehr denn je, weil halt einfach hier nochmal Reisedistanzen und Witterungsbedingungen dazukommen, die man so von anderen Weltmeisterschaften kaum gewohnt ist. Da geht es nicht darum, einen spielerischen Glanzpunkt zu setzen. Also ich glaube, niemand würde sagen, dass England gegen Mexiko als eines der hochklassigsten technisch versiertesten Spiele in die Historie eingeht, sondern das war halt Dramatik pur, es war halt Wettkampfhärte, all diese Dinge, die natürlich auch in der Premier League Tag ein, Tag aus gefordert werden. Insofern kam das natürlich der englischen Mannschaft entgegen und Thomas Tuchel hat genau darauf halt auch seine Prioritäten gesetzt und eine Mannschaft zusammengestellt, die halt genau über diesen Teamgeist dann verfügt, den du halt benötigst, um so 45 Minuten im Azteca in Unterzahl zu erleiden, muss man ja fast sagen, oder zu überleben am Ende. Da geht es nicht darum, dass du noch irgendwie einem Gegenspieler den Ball durch die Beine spielst oder ein schönes Dribbling ansetzt, sondern da geht es einfach nur noch um deine defensive Organisation, um pure Willenskraft, um die Beharrlichkeit mit maximaler Konzentration dein eigenes Tor zu verteidigen. Und ich glaube, wenn du diese Eigenschaften dann aufbringst, dann hast du dann natürlich vielleicht auch das Glück, dass halt so ein Ball wie in der 12 Minuten der Nachspielzeit halt, weiß nicht, die Breite eines Tacos halt vorbeigeht und nicht ins eigene Tor. Aber das da ist dann halt ein Glück mehr und das ist das, was seriös aufgebaut worden ist über mittlerweile, das muss man so sagen, ja, nahezu 10 Jahre.
Jetzt sind die Engländer in meiner Wahrnehmung, also es war ja klar, wenn sie die Gruppe gewinnen, dann droht dieses Achtelfinale in Mexico City. Und ich bin mir nicht sicher, in welcher Ausgangsposition sie hingefahren sind, aber für mich waren sie fast ein ganz kleines bisschen Außenseiter, eben weil Mexiko diese irre Bilanz hatte davor. Jetzt aber spielen sie in Miami gegen Norwegen und Haaland hin, Haaland her. Jetzt sind sie wieder Favoriten. Siehst du das auch so? Sieht das Thomas Tuchel auch so?
Favorit bei so einer Weltmeisterschaft ist relativ. Ich glaube, das hat jeder verstanden, der dieses Turnier bis hierhin verfolgt, dass diese Ergebnisse nahezu unberechenbar sind. Ich glaube, es trifft es eher, dass man von einem eigenen Anspruch her kommt, dass der Anspruch der Engländer natürlich ist, mindestens mal das Halbfinale zu erreichen. Weniger, ob sie jetzt in einem direkten Duell Favorit sind. Dadurch spielst du natürlich zu Beginn des Turniers permanent gegen die eigene Bürde an und du kannst eigentlich nichts gewinnen, weil sowohl die Öffentlichkeit als auch du selber von dir erwartest, dass du diese Gruppe gewinnst, du erwartest von dir, dass du den Kongo schlägst. Ich glaube sogar, dass ihnen das Duell in Mexiko entgegengekommen ist, weil da natürlich auch die Chance bestand, auch mal mit der Historie Frieden zu schließen und vielleicht auch dem Land einen Achtelfinalsieg zu geben, der etwas Besonderes ist und nicht nur einfach das Abhaken eines weiteren Spiels, weil im Azteca als erste Mannschaft gegen Mexiko zu gewinnen, das hat einen besonderen Touch, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren und hat natürlich von der Wertigkeit einen höheren Stellenwert, als wenn sie nicht gegen Mexiko im Azteca, sondern gegen eine andere Mannschaft gewonnen hätten. Aus meiner Sicht kommt halt jetzt langsam der Zeitpunkt, wo England die eigenen Erwartungen erfüllt hat und wo du wieder was gewinnen kannst. Und das versetzt so eine Mannschaft natürlich in Euphorie und nimmt dir natürlich auch den Druck. Das ist natürlich eine andere Geschichte am Ende, wenn du in einem Viertel- oder Halbfinale ausscheidest, als wenn du schon in der Gruppenphase oder kurz danach dich vom Turnier verabschiedest. Insofern glaube ich, dass die Engländer natürlich Favorit sind gegen Norwegen auf dem Blatt Papier im Viertelfinale, aber jetzt auch einfach mehr die Chance sehen, dass sie wieder ein Halbfinale erreichen können, dass sie vielleicht sogar die Chance haben, nochmal einen Schritt weiter zu kommen und weniger gegen Norwegen den Gedanken haben, oh, was wäre, wenn wir jetzt im Viertelfinale ausscheiden, wie vor 4 Jahren. Ob das dann tatsächlich auf dem Platz so ist, das wird der Samstag zeigen, weil wenn du dann auf dem Platz stehst, dann hast du natürlich immer noch mal andere Gedanken. Aber ich glaube, diese Mannschaft hat jetzt auch durch diesen Erfolg gegen Mexiko auf der einen Seite so viel mitgemacht und auf der anderen Seite auch so viel Kraft gelassen, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, irgendwie Gedanken daran zu verschwenden, wie das eigentlich wäre, jetzt gegen Norwegen auszuscheiden. Zumal ja ihnen die Brasilianer auch den Gefallen getan haben, sich gegen Norwegen schon zu verabschieden, womit die Öffentlichkeit schon auch verstanden hat, dass Norwegen mehr als nur ein ernstzunehmender Gegner ist und dass es wahrlich nicht am eigenen Unvermögen liegen würde, wenn man gegen dieses Team ausscheidet. Aber ich glaube, sie sind Favorit und ich glaube, dass sie den Schwung haben, das jetzt auch durchzuziehen.
Du hast gesehen, wie jetzt Na, bei dir war es ja die vorletzte Gastgebernation ausgeschieden ist. Die Amerikaner sind danach ausgeschieden. Wenn du jetzt ein breites Fazit ziehen müsstest, Mexiko ist eine Fußballnation, machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Kanada und die USA sind es nicht, aber das breite Fazit, fällt das sportlich gesehen bei dir für diese drei Teams durchgehend positiv aus oder hättest du von einem Team, die Mexikaner ist einfach Pech, finde ich, wenn du gegen England dann drankommst. Wenn du zu Hause gegen Belgien spielst, auch mit diesen ganzen unsäglichen Umständen, ist es was anderes. Aber dürfen die alle einen zufriedenen Haken dran machen, nach dem, was sie geleistet haben, die Kanadier und Amerikaner zum Beispiel? Die Mexikaner hatten, glaube ich, einfach, wie gesagt, das Pech, dass sie gegen England rangekommen sind.
Wenn du alle drei Mannschaften, was immer nie so leicht ist, aber wenn du sie zusammenfassen möchtest, habe ich den Eindruck, dass sie über eine enorme Physis verfügen, dass sie Wettkampfhärte haben, dass sie auch in Form von der Vorbereitung und dem im Teamgeist sicherlich auf Augenhöhe mit den Allerbesten sind. Aber die fußballerische Klasse hat dann an der einen oder anderen Stelle schon gefehlt, vielleicht auch an der individuellen Klasse. Und ich glaube, dass sich da die Teamstrukturen relativ ähnlich sind. Denn wenn du jetzt über die mexikanische Mannschaft nachdenkst und jetzt auf Anhieb mal drei Spieler nennen müsstest, die du kennst, dann würde man sich wahrscheinlich schwer tun, weil die einfach im europäischen Spitzenfußball nicht so geläufig sind. Und dasselbe gilt natürlich für die Amerikaner und für die Kanadier. Wenn du dann siehst, wer bei England die Tore erzielt hat, natürlich zweimal Bellingham auf Vorlage von Harry Kane, dann sind das natürlich dann diese Spieler, die in großen Spielen den Unterschied machen, weshalb sie ja dann auch wahrscheinlich an der Spitze von der Torjägerliste stehen. Die hat weder Mexiko noch die USA noch Kanada in diesem Moment. Wenn diese Teams in Zukunft den Schritt hinaus machen möchten über das Achtelfinale, und das ist ja vor allem auch die Ambition der Mexikaner endlich mal wieder und auch der Amerikaner, dann benötigen sie diese Spieler und dann werden sie sich vor allem in technischer Hinsicht verbessern müssen. Ich glaube, dieses Heimturnier hat ihnen die Chance geboten, über die Stimmung im eigenen Land, über die Unterstützung der Fans im Stadion sowie dann diese eigene Physis, diesen Schritt zu schaffen. Aber sie haben es eben nicht über das Achtelfinale hinausgebracht. Und das zeigt mir auf, dass dann diese Grenzen im spielerischen Bereich doch zu deutlich ersichtlich geworden sind gegenüber den Mannschaften, auf die sie da getroffen sind.
Ja, ich habe ein Interview gesehen von Landon Donovan schon vor Monaten bei Rich Eisen, wo der genau das auch benannt hat irgendwo. Ja, der sagt, der Unterbau fehlt komplett in den USA. Es ist ein teurer Sport, wenn du in so einem, weil es gibt ja keine Vereine in dem Sinn, es sind schlechte Trainer dort. Aber es ist halt einfach so, glaube ich, wie du sagst, wenn du nicht Woche für Woche in der Champions League spielst und jetzt nicht als ersatzrechter Verteidiger, sondern in entscheidender Position, dann trifft man wahrscheinlich irgendwann mal auf eine Mannschaft, die einfach zu gut ist. Und ich weiß schon, das Portugal gegen Spanien-Spiel, das hat nicht viele Leute vom Sitz gerissen. Aber ich fand, das waren zwei Mannschaften, die, wo jeder wusste, was er zu tun hat, wo jeder den anderen, also wo die, sich die Mannschaft noch gegenseitig so gut gekannt hatten, dass da war mir schon klar, dass kein 5-4 rauskommt ohne Elfmeterschießen. Ich fand es trotzdem ein ordentliches Fußballspiel. Aber die Amerikaner und auch die Kanadier, mir ist es eigentlich fast emotional wurscht, aber ich sehe schwarz, Sven, dass die diese Lücke jemals schließen können, wenn nicht 100 Amerikaner mit 16, 17 Jahren oder vielleicht schon früher in die Akademien von Bayern München, vom FC Barcelona, von Manchester City gehen. Sonst haben die keine Chance.
Hängt natürlich davon ab, wie die Ausbildung in Amerika selbst sich in den nächsten Jahren entwickelt. Und ich glaube, man darf diesen Effekt zu einer Weltmeisterschaft tatsächlich nicht unterschätzen. Wenn du normalerweise das amerikanische Fernsehprogramm anschaust, dann siehst du Basketball, dann siehst du Hockey, dann siehst du American Football, aber sicherlich nicht Fußball. Diese Weltmeisterschaft hat natürlich jetzt davon gesorgt, dass mal 6 Wochen lang nahezu ausschließlich Fußball gezeigt worden ist in all diesen ganzen Bars und wahrscheinlich auch in den Haushalten. Sprich, eine Generation von jungen Menschen ist jetzt mal mit einer Fußballdichte konfrontiert worden, die es so nicht gibt. Das kann durchaus das Gefühl wecken, Mensch, ich möchte auch mal gegen den Fußball treten und nicht nur einen Basketball in der Hand haben. Wenn das der Fall sein sollte, dann macht es natürlich schon allein diese schiere Masse an Menschen in Amerika, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du 11 Spitzenspieler zusammenbekommst. Insofern halte ich das gar nicht mal für unwahrscheinlich. Und ich glaube, die physischen Strukturen, das hat diese amerikanische Mannschaft ja gezeigt, die sind vorhanden. Das mögen sie vielleicht sogar auch europäischen Teams überlegen sein. Vielleicht ist ihnen jetzt auch ein bisschen die Kraft genommen worden durch dieses Urteil mit Balogun. Ich glaube nicht, dass es den Amerikanern geholfen hat, denn wenn du deinen besten Spieler nicht zur Verfügung gehabt hättest, dann sorgt es auch wieder für einen besonderen Teamgeist, wo du sagst, jetzt machen wir es erst recht für diesen Spieler. Die Belgier werden vielleicht auch dann noch mehr in der Favoritenrolle sein als sonst. So bekommst du deinen besten Spieler zurück, aber weißt nicht so richtig, wie du damit umgehen sollst. Das hat, glaube ich, den Amerikanern als solches nicht geholfen, aber deswegen werden sie jetzt nicht ausgeschieden sein. Sondern ich glaube, dass es darum geht, okay, wie kannst du deine eigenen Spieler ausbilden, wie schaffst du es noch mehr in den Fußball zu investieren und du siehst ja auch bei der Frauennationalmannschaft der Amerikaner, die sind seit Jahrzehnten Spitze, ja, weil es genügend junge Mädchen gibt, die sich dem Fußball anschließen und dann natürlich auch entsprechend eine Liga vorfinden, die mit zu den Besten der Welt gehört. Das wird jetzt bei den Männern nicht von heute auf morgen der Fall sein, aber es zeigt das Potenzial des Landes. Und ich glaube fest daran, dass die Amerikaner diesbezüglich sozusagen ihr Schicksal in eigener Hand haben. Ob sie eine Fußballnation werden wollen oder nicht, das liegt einfach nur daran, wie viele junge Menschen sie dazu bewegen können, sich dem Fußball anzuschließen.
Ich habe mein Hauptwissen oder über die Kritik an den Amerikanern habe ich eigentlich von The Athletic. Und ich weiß nicht, ob es dort Amerikaner sind, die schreiben, oder ob es Engländer sind, die für The Athletic schreiben. Aber ich fand das schon also extrem hart, wie mit dieser Mannschaft ins Gericht gegangen wurde. Natürlich, die Gruppe war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Und Bosnien-Herzegowina im 16. Finale nimmt man, obwohl das eine eklige Mannschaft ist. Und es war immer der Tenor, ja, wir sind auch nicht weiter als vor 4 Jahren, vor 8 Jahren, weil da sind wir auch im Achtelfinale ausgeschieden. Aber für mich, also die Amis waren weiter. Und ich sage das im vollen Bewusstsein, dass ich vor der WM auch nur 3 Spieler aufzählen hätte können aus diesem Team. Und ich finde, die kann man jetzt, ich weiß nicht, wie du rezipiert hast und welche Zeitungen du gelesen hast, ich finde, sie kann man jetzt im Nachhinein sportlich gesehen fast ein bisschen zu schlecht weg.
Ich glaube natürlich, dass dieses Spiel jetzt ein absoluter Sonderfall war durch die Einmischung von Donald Trump und die Möglichkeit, dass dann Balogun doch spielen durfte. Das hat, glaube ich, die nicht das wahre Leistungsvermögen der Amerikaner in diesem Spiel gezeigt. Für mich haben sie sehr gehemmt gewirkt, anders als in den Partien davor. Ich glaube, aufgrund der Auslosung, dass sie definitiv das Potenzial gehabt hätten, das Viertelfinale zu erreichen. Und es wäre sehr spannend geworden, wenn diese enorme Physis der US-Amerikaner jetzt auf Spanien getroffen wäre. Dieses Duell hätte ich tatsächlich einfach gerne gesehen, weil dann das gezeigt hätte, ob dieser elegante, technisch versierte spanische Fußball sich dieser Kraft der Amerikaner erwehren kann oder ob diese Physis bei diesem Turnier tatsächlich so weit gelangt, dass es sogar die beste taktische, technische Ausbildung übertrumpft. So, dazu kommt es nicht, aber ich glaube, das lag jetzt weniger an der amerikanischen Mannschaft als solches, als an sehr speziellen Umständen, die es für mich nachvollziehbar erscheinen ließen, warum die Mannschaft von Mauricio Pochettino ausgerechnet in diesem Achtelfinale gegen Belgien ihre schlechteste Turnierleistung gezeigt hat.
Du weißt, dass diese Frage kommen muss, Sven. Oliver Glasner hat sich nicht das Jahr freigenommen, von dem ich dachte, dass er sich's frei nimmt, sondern er ist zu Nottingham Forest gegangen. Wir haben viel über Nottingham Forest gesprochen, wir beide im vergangenen Jahr. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, ist dieser im besten Fall exzentrische Besitzer. Jetzt ist Oliver Glasner ein erfolgreicher, sehr erfolgreicher Trainer, der aber natürlich auch komplett seine eigenen Ideen hat. Warst du A, überrascht, dass er zu Nottingham Forest geht, und B, wie kann das funktionieren?
Auf einer Ebene, wo ich glaube, dass sowohl der Besitzer als auch Oliver Glasner sich sehr ähnlich sind. Beide akzeptieren keinen Stillstand. Für beide muss es bedingungslos nach oben gehen und das auch noch so schnell wie möglich. Ich glaube, dass sich in dieser Hinsicht Nottingham Forest sehr stark von Crystal Palace unterscheidet. Weil bei Crystal Palace hast du immer das Gefühl, dass vom Chairman Steve Parish die Vorsicht am Ende überwiegt vor dem Risiko. Und das auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil Parish hat damals die Insolvenz des Vereins verhindert, vor 16 Jahren. Ich glaube, wenn du das mitgemacht hast und dir ein Verein sehr am Herzen liegt, dann riskierst du einen solchen Fall nicht nochmal. Dann gehst du nicht finanziell ins Risiko, um vielleicht den einen oder anderen Transfer zu tätigen oder den einen oder anderen Spieler mit einem höheren Gehalt zu halten, der eventuell am Ende dazu führen könnte, dass der Verein in Schieflage geht. Bei Nottingham hast du das Gefühl, dass es Marinakis um jeden Preis darum geht, diesen Verein so schnell wie möglich nach oben zu hieven. Und zugegebenermaßen ist natürlich die Mannschaft, die Nottingham hat, sehr viel aussichtsreicher als die von Crystal Palace. Allein wenn du dir den Kader anguckst und die Anzahl an Spielern, die sie dort haben, da sind ja Talente vorhanden, wie zum Beispiel Elliot Anderson, der jetzt gewechselt ist für 135 Millionen zu Manchester City, oder Ndoye, der Schweizer, der zuletzt kaum eine Rolle gespielt hat. Aber das sind ja absolute Spitzenkräfte in der Premier League. Und gerade mit der Ablösesumme von Elliot Anderson hat der Verein ja jetzt auch nochmal die Möglichkeit, die eigene Mannschaft zu verstärken. Sie sind ja auch in der vergangenen Saison, obwohl sie lange im Abschießkampf war, auch ins Halbfinale der Europa League vorgedrungen. Insofern glaube ich, dass es das Ziel von Marinakis ist, nächstes Jahr die Champions League anzugreifen. Und ich glaube, dass Oliver Glasner sagt, da habe ich Lust darauf, mir können die Ziele nicht hoch genug formuliert werden, lass uns das mal probieren. Und dann wird es so lange funktionieren, wie der Erfolg anhält. Und dann wird es auch bei Nottingham Forest das irgendwann mal eintreffen, was bei allen anderen Vereinen passiert, dass wenn das ausbleibt, dann werden sie den Trainer wieder wechseln.
Ja, endlich kann Oliver Glasner mal wenigstens im zweithöchsten Regal einkaufen. Stelle ich mir zumindest vor. Im allerhöchsten Regal, auf Augenhöhe vielleicht noch nicht. Sven, du hast mir gesagt, du warst in Monterrey, du warst in Mexico City. Geht's weiter? Folgerichtig nach Miami jetzt aus Dallas, oder wie sehen die weiteren Tage aus?
Ja, ich habe gedacht, ich schaue mir noch ein paar Spielorte an, um mal vergleichen zu können, wie diese Atmosphäre in Mexiko und Amerika ist. Nein, ich habe das Viertelfinale mir ausgeguckt von Spanien gegen Belgien am Freitag, habe ein bisschen gehofft, dass ich die Amerikaner sehen würde, weil das wäre natürlich von der Atmosphäre sehr faszinierend geworden in Los Angeles. Aber auch das Stadion alleine reizt natürlich, wenn du schon mal die Gelegenheit hast aus Dallas, ist es ja aus logistischen Gründen auch darstellbar. Das sind, glaube ich, jetzt 3 Stunden im Flugzeug. Das geht sich noch einigermaßen aus. Und diese frühen Anschlusszeiten in Amerika sorgen ja auch dafür, dass du abends wieder zurückfliegen kannst, sodass du nicht immer noch mal eine zusätzliche Nacht am Spielort bleiben kannst. Und mir ist dieses Stadion von Los Angeles schon mehrmals empfohlen worden, gerade wegen dieser beeindruckenden Video-Wall, die du da ja hast. Das ist ja überall in diesen Stadien der Fall, aber in Los Angeles nochmal hervorgehoben. Du hast doch das Gefühl, dass du in den Stadien gar nicht weißt, ob du jetzt eigentlich auf den Platz gucken sollst oder doch eher auf diese ganzen Monitore, weil du so viele verschiedene Möglichkeiten hast, was ja, glaube ich, auch ein bisschen der Sinn davon ist, um diese Amerikaner zu begeistern, die ja schon auch irgendwie einfach unterhalten werden wollen während dieser 90 Minuten, und gefühlt wird auf diesen Monitoren genauso oft Fans eingeblendet wie das Fußballspiel als solches. Ja. Da freue ich mich sehr drauf, genauso wie dann natürlich am nächsten Tag in Miami auf die Engländer gegen Norwegen. Ich denke, das sind auf jeden Fall zwei ansprechende Viertelfinals, und die bisherigen Partien haben mir gezeigt, dass diese Spiele einen selten im Stich lassen.
Ja. Can they go all the way? Haben sich die Amis gefragt? Wusste ich von vornherein? Nein. Bei den Engländern, das einzige Spiel, das ich noch sehen möchte, ist das Halbfinale. Und ansonsten ist mir fast alles egal. Aber das Halbfinale Spanien gegen Frankreich, das möchte ich sehen, wie die beiden sich beschachmatten oder auch nicht. Und ansonsten ist alles fair game. Und wenn Thomas Tuchel Weltmeistertrainer ist, dann werde ich das mit einer halben Dose Almdudler feiern, weil ich fände es schon grandios. Und Harry Kane Weltmeister, warum nicht?
Du weißt allerdings auch, dass die Marokkaner auch darauf schielen, nicht nur in ihren Juniorenauswahlmannschaften Weltmeister zu werden, sondern auch bei der A-Nationalmannschaft. Und diese Partie allein, glaube ich, verspricht höchste Spannung. Ich bin gespannt, ob die Franzosen das durchziehen gegen Marokko, weil ich habe sie gesehen gegen die Niederlande, und sie haben schon eine sehr beeindruckende Mannschaft dort zusammengestellt, die vor allem auch fußballerisch überzeugt. Und wenn du dir das so anguckst, wie die spielen, und ich glaube, sie sind jetzt auch in der Außenseiterposition, sind auf Revanche aus, nachdem sie vor 4 Jahren an Frankreich gescheitert sind. Also, ich will es nicht ausschließen, dass es so kommt, aber es sind noch 90 Minuten davor zu spielen, möglicherweise noch länger.
Ja, that's why they play the games. Sven, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Dallas. Nicht, dass ich dort eben, doch, ich kenne sogar einen, aber das wäre ein großer Zufall, wenn du die gerade treffen würdest in dieser Riesenmetropole. Danke, Sven Heist in der Big Show 769. Wir pausieren ganz kurz. Die heutige Ausgabe der Big Show von Sportradar 360 wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.